NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und vielleicht auch die ein oder andere künstliche Intelligenz. Ja, wer weiß, schließlich geht es heute um die Digitalisierung in Niedersachsen. Das ist heute Abend unser Thema hier auf NDR 1 Niedersachsen. Wir wollen Ihnen zeigen, was heute schon alles möglich ist bei uns, wo uns Computer bereits das Leben erleichtern und wo sie es vielleicht bald tun werden. Wohnungen, die mitdenken, Autos, in denen du nur noch Passagier bist und der Rechner fährt, Museen, die dich ansprechen, wenn du durch die Ausstellung gehst. 3 Folgen von Raumschiff Enterprise? Längst Realität zwischen Küste und Harzer Kurort. Sie werden staunen und wir werden sprechen. Wir, das sind Anne Klieche, Medienpädagogin und Forscherin zum Thema Multimedia. Hallo Frau Klieche.
Hallo Herr Kneipel.
Schön, dass Sie da sind. Ebenfalls ein herzliches Willkommen an Thorsten Voss von der Braunschweiger Nibelungen Wohnbau GmbH. Er ist dort für die technischen Ausstattungen der Wohnungen zuständig. Und ich sag Ihnen, Captain Kirk würde jederzeit in eine von Vossens Wohnungen ziehen und die Enterprise links liegen lassen. Und ich glaube, der ein oder andere von Ihnen wird das nach der Sendung vielleicht auch tun wollen. Hallo Herr Voss.
Ja, hallo Herr Kneifel.
Und komplettiert wird die Runde von Kai Florisiak. Er ist der Geschäftsführer der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Digitalisierung voranzutreiben zum Wohle der Niedersachsen. Guten Abend, Herr Florisiak.
Guten Abend, Herr Kneifel.
So, und damit ein analoges Handzeichen in die Technik für ein bisschen Musik, bevor es hier digital weitergeht. Bis gleich. Wir sind wieder zurück bei unser Thema hier auf NDR1 Niedersachsen und heute geht es um die Digitalisierung in Niedersachsen. Wir haben Fachleute im Studio, zum Beispiel Kai Florisiak, Geschäftsführer der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen. Ja, Herr Florisiak, Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, Leute und Firmen und Forscher zusammenzubringen, die die Digitalisierung in Niedersachsen vorantreiben. Wo stehen wir denn gerade bei uns im Land?
Lassen Sie uns zunächst erstmal vielleicht 3 Dinge feststellen. Erstens, Digitalisierung ist ein weltweites Phänomen, das jetzt nicht vorübergeht irgendwann, sondern es ist eine weltweite Bewegung, die alle Länder betrifft, alle Lebensbereiche betrifft, egal ob das die Industrie ist, ob das der Handel ist, ob das das Stadtmarketing ist, ob das die Medizin, also die Gesundheit ist, ob das die Pflege ist, die Wohnungswirtschaft etc., die Bildung. Es betrifft alle Bereiche. So, und entsprechend sind natürlich auch die Großen auf dieser Welt in diesem Markt unterwegs. Also wir reden da immer von den GAFA-Unternehmen, Google, Amazon, Facebook und Apple. Das sind auch diejenigen, die weltweit die höchsten Forschungsbudgets jährlich in Milliardenhöhe ausgeben. Volkswagen, das einzige deutsche Unternehmen, glaube ich, unter den Top 5, ist auf Platz 5 inzwischen abgesagt, aber immerhin noch ein Unternehmen aus der Metropolregion unter den forschungsstärksten Unternehmen dieser Welt. Also es ist eine weltweite Bewegung, die alle Lebensbereiche betrifft. Und wenn man jetzt guckt, wie weit wir da in Niedersachsen sind, dann glaube ich, muss man sich einzelne Bereiche mal angucken. Also im Verkehrsbereich sind wir da nach meiner Einschätzung durchaus vorne. Also es ist jetzt gelungen, ein Testfeld für automatisiertes Fahren in die Metropolregion zu holen zwischen Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Hildesheim.
Werden wir gleich nochmal ausführlich hören, genau.
Genau, wo in den nächsten Jahren genau an diesem Thema untersucht, geforscht wird, entwickelt wird, um das Thema automatisiertes Fahren, also fahrerloses Fahren, hier aus der Metropolregion nach vorne zu bringen und natürlich für den Weltmarkt dann auch fähig zu machen. Ein weiterer Bereich, der natürlich viele Menschen betrifft, ist der Gesundheitsbereich. Wir sprechen dann immer von der Digitalisierung im Gesundheitswesen oder unter dem Stichwort E-Health. Da müssen wir feststellen, dass im Grunde fast alle Länder Europas deutlich weiter sind als wir in Deutschland. Wenn Sie nach Finnland gucken, nach Estland, das gesamte Gesundheitssystem ist vollständig digitalisiert. Das heißt, Gesundheitsdaten werden im Gesundheitswesen denjenigen automatisch zur Verfügung gestellt, digital zur Verfügung gestellt, die es brauchen. Also es ist jetzt nicht überall verfügbar für jedermann, sondern derjenige, der im Gesundheitswesen tätig ist, der an einem Behandlungsprozess tätig ist, in der Diagnostik etc., der bekommt die Daten, die er braucht. Das heißt, die Daten sind dann verfügbar. Da sind wir in Deutschland meilenweit hinterher. Gleichwohl gibt es auch in der Metropolregion natürlich, und da sind wir schon führend in Deutschland, innovative Projekte. Denken Sie an das Projekt, was die AOK Niedersachsen jetzt gemeinsam mit dem Klinikum Celle macht. Denken Sie an das große Forschungsprojekt jetzt MHH und Universitätsmedizin Göttingen, wo es darum geht, ganz im Bereich Big Data Medizin nach vorne zu kommen. Und zwar nicht in irgendwelchen Handlungsfeldern, sondern denjenigen, die wirklich die Menschen beschäftigen. Onkologie, also Krebsmedizin, Kardiologie, alles was mit Herz zu tun hat, Herzinsuffizienz etc. Und ein ganz spannendes Feld, Klinikinfektionen. Und das sind dann direkte Mehrwerte. Bis hin dann, wenn wir darüber reden, Herr Voss ist ja auch da, über die Wohnung. Das ist ja ein sehr intimer Bereich, wo es dann möglich ist, über digitale Technologien den Menschen ein längeres Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.
Das ist ein super Stichwort mit der Wohnung. Herr Voss ist ja da. Wir hören einfach mal rein. Ich durfte nämlich so eine Wohnung besuchen. Ein Student, der diese Wohnung sozusagen testwohnt, hat uns eingelassen, mich und Herrn Voss. Und ja, wir hören einfach mal rein.
Ja, und ich stehe jetzt hier in einem Treppenhaus in Braunschweig-Heidberg. Das ist ein Ortsteil von Braunschweig. Viele, viele Mietswohnungen, mehrstöckige Häuser hier. Und neben mir steht Thorsten Voss von der Nibelung Wohnbau GmbH, Prokurist dort und zuständig für die technische Ausstattung von Wohnungen. Hallo, Herr Voss.
Ja, hallo, Herr Knabe. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Also es geht ja um Digitalisierung. Wenn ich hier so gucke, also so eine Wohnungstür, so eine Wohnung hatte ich früher auch mal. Sieht erstmal ganz normal aus auf den ersten Blick. Aber drin hat es in sich, ne?
Ja, wir schauen gleich mal ein bisschen hinter die Kulissen. Sie ist ja auch bewohnt. Wir treffen den Bewohner, Herrn Weber, gleich, und Sie können sich da mal ein Bild machen. Auch innen sieht es eigentlich ganz normal aus.
Okay, aber irgendwas muss anders sein. Wir gucken mal. Ich klingel einfach mal. Ne? Ja, Herr Weber, wir haben ja vorher darüber gesprochen, ist Student und ist mal so nett, uns reinzulassen. Ne?
Genau. Wir können heute mal hinter die Kulissen schauen. Das ist eine von 7 Forschungswohnungen, die wir betreiben mit der TU zusammen. Und wie gesagt, herzlich willkommen.
Ja. Hallo, Herr Weber, Florian Kneife vom Norddeutschen Rundfunk.
Moin.
Hallo. Ja, Mensch, das sieht gar nicht aus wie eine Studentenbude, so aufgeräumt.
Tja, ich hatte ein bisschen Zeit zum Vorbereiten.
Ja, verstehe. Ja, auf den ersten Blick sieht es aus wie eine normale Wohnung. Ist hier schon irgendwas anders? Ich gucke mal. Die Schalter, die sehen irgendwie nicht so aus wie in anderen Wohnungen, oder? Was ist da los?
Nein, das ist eine kleine Besonderheit dieser Wohnung. Und zwar haben wir dort eine Hilfe für ältere Leute. Ist das gedacht später mal, dass man anhand dieser kleinen LEDs dort sich anzeigen lassen kann, ob zum Beispiel alle Fenster verschlossen sind. Also ich muss zum Beispiel zum Schluss nicht mehr durch die Wohnung laufen. Und habe ich alle Fenster zugemacht? Habe ich was offen gelassen?
Sind jetzt rote und grüne Lampen? Also rot heißt, wer noch im Bad leuchtet, ist jetzt rot, da werden Fenster offen, oder?
Genau, diese Orangenlampe jetzt ist für den gekippten Modus und die richtig dunkelrot wäre dann für den geöffneten Modus.
Ah, dass ich das dann nicht vergesse. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie testen praktisch diese Wohnung für ältere Leute, die eigentlich in so einer Wohnung mal wohnen sollten.
Unter anderem, genau. Ich teste die Wohnung erstmal, dass hier alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Bilde ein paar Referenzwerte ab, die dann später in der Forschung weiter benutzt werden können und dann im Nachhinein dann andere Leute hineinkommen und dann vergleichen können, was ist da passiert. Und im Speziellen hat natürlich der Test, dass erstmal alles funktioniert.
Okay, können wir durchgehen? Gehen Sie vor als Hausherr.
Gerne.
Ja, ganz normaler, schöner, großer Flur. Sind schöne, helle Räume, Herr Voss, ne? Das fällt schon auf, ne? Also es ist wirklich, sieht angenehm aus, schön hell.
Ja, die Wohnung ist auch modernisiert. Sie ist barrierefrei auch ausgestattet in der Modernisierung drin, auch entsprechend umgebaut worden. Und Sie sehen auch offene Küche und deshalb ist es ja auch ein bisschen heller als vielleicht. Und hinten Terrasse haben wir auch barrierefreien Zugang, wie gesagt schon. Sie können also hier mit Handicap, Sie können im Alter hier einziehen. Wir haben hier es bequemer gemacht.
Das sieht auf den ersten Blick schon so aus. Und wenn ich jetzt nochmal gucke, das sieht auch nicht aus wie in meiner Wohnung. Da hängt irgendwas an der Wand, so ein riesen Display. Was ist das?
Genau, das ist quasi die zentrale Steuerung für die ganzen Möglichkeiten, die hier gegeben sind. Das sind im Hauptsächlichen sind jetzt einmal die Temperatursteuerung für die Heizung, die darüber gesteuert wird, und die Lichtsteuerung.
Also wenn ich mal die Uhrzeit sieht man, die Temperatur. Das ist wahrscheinlich Außentemperatur jetzt, 16,5 Grad.
Genau, wir haben außen einen kleinen Sensor mit, der die Wetterdaten mitgibt, Feuchtigkeit, Helligkeit, Wind, wonach ich dann von außen die Werte abgreifen kann und danach zum Beispiel kleine Regelungen aufbauen kann.
Oh ja, Helligkeit, 1148 Lux, Feuchte 51% Fahrenheit, Windgeschwindigkeit, okay, die sind ausgerüstet. Und der nächste Vollmond ist auch in ein paar Tagen steht hier.
Genau, allzeit bereit. Genau, und dann kann ich halt hier rüber komfortabel meine Heizung zum Beispiel steuern und kann dann im Wohnzimmer an, aus, absenken, Temperatur senken. Und das Ganze würde theoretisch auch vom Sofa aus mit Tablet oder Handy-App funktionieren.
Also hier ist es schön, das würde mir auch gefallen. Jetzt haben wir schon mal, Heizung hatten wir gerade aufgerufen. Ich könnte mir vorstellen, für eine Wohnungsbaugesellschaft, Heizen, Heizkosten, das ist immer ein Thema. Gibt es da auch Neuerungen in Ihren Testwohnungen, wo man sagen kann, wir machen das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen smarter, ein bisschen cleverer als früher?
Ja, selbstverständlich. Allerdings nicht so, wie Sie es aus der Werbung kennen, dass man da vom Internet aus irgendwoher, wenn man gar nicht in der Wohnung ist, seine Temperatur einstellen kann. Das ist Quatsch, das ist Spielerei. Bei uns in den Systemen ist es so, dass die Heizungssteuerung natürlich dort mit verdrahtet ist. Die Wohnung weiß, ob jemand anwesend ist oder nicht. Man kann den Vorlauf regulieren. Wir können einen hydraulischen Abgleich permanent fahren. Das sind so Dinge, die uns interessieren und die auch echt zu Heizkostenersparnissen führen.
Und dann hat der Mieter auch was davon.
Dann hat der Mieter natürlich auch was davon.
Sehr schön. Also das Ding haben wir gesehen, das sieht schon mal sehr stark aus. Was ist noch anders als in anderen Wohnungen, Herr Weber? Außer, dass es hier so sauber ist.
Eine kleine Besonderheit, die vielleicht auch mit dem Tablet zusammenhängt, was man nochmal erzählen kann, ist die Lichtsteuerung, die darüber ja auch funktioniert. Wir haben hier überall Bewegungsmelder oben an den Decken.
Ah ja, sehe ich jetzt. Das sieht aus wie eine Kamera.
Genau, Gott sei Dank keine Kamera, nur Bewegungsmelder. Hier werden keine Videos gemacht. Ja. Da braucht man keine Angst haben. Und da wird über die Bewegungsmelder das Licht an- und ausgeschaltet. Ich brauche quasi keine Lichtschalter mehr betätigen in den Räumlichkeiten hier.
Jetzt ist das ja nicht nur um der Technik willen hier und Spielerei, sondern Sie haben ja auch ein klares Ziel vor Augen. Ich glaube, Ziel ist es tatsächlich, Menschen möglichst lange in ihrem Wohnraum behalten zu können.
Genau, das ist der Ansatz natürlich, das Leben im Alter zu erleichtern, zu assistieren mit der Wohnung. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch das Ziel, die Wohnung als diagnostischen und therapeutischen Raum auszubauen.
Wie kann so eine Wohnung medizinisch helfen?
Dinge, die jetzt der Genesung dienen, Überwachung, zum Beispiel am Oberschenkel-Halsbruch, kann man anhand des Verhaltens der Bewohner herausfinden oder diagnostizieren, ob eine Genesung eintritt oder halt nicht.
Weil man weiß, die sind zu Hause auch gut genau. Überwacht, da kann nichts passieren.
Ganz genau. Und die Genesung ist in eigenen vier Wänden auch deutlich positiver wahrscheinlich.
Jetzt sag mal, Küche haben wir gesehen mit dem tollen Display. Wie sieht es aus im Badezimmer? Klodeckel klappt auf Ansage runter oder wie kann man sich das vorstellen?
Klodeckel noch nicht und ich kann auch noch nicht bei Facebook posten, was ich da produziert habe. Ich glaube, das würde noch zu weit gehen. Aber was zum Beispiel noch nett ist, ist, dass wir in der Küche kleine Assistenten haben, dass zum Beispiel die Spüle hoch und runter fahrbar ist. Dann für den Rollstuhlfahrer zum Beispiel anpassbar oder dann auch die Schränke, die Oberschränke heruntergefahren werden können, dass man auch bequem aus dem Rollstuhl dort zugreifen kann.
Ja, also vielen Dank für die Eindrücke, Herr Weber, Herr Voss, dann sind wir hier fertig. Wir gehen raus, Licht geht ja von selbst aus.
Das ist gut. Wiedersehen.
Ja, Herr Voss, das war beeindruckend in Ihrer Wohnung da im Heidberg. Jetzt kann ich mir vorstellen, so junge Leute fahren natürlich drauf ab mit dem Display, er kann die Heizung elektronisch steuern, aber eigentlich ist es ja für ältere Leute gedacht. Sieht so eine Wohnung später dann mal so aus für jemanden, der 75 plus ist oder kann man sich das dann anders vorstellen?
Sie sieht genauso aus wie jede Wohnung, die Sie jetzt auch schon betreten. Da gibt es keine Bildschirme, da gibt es keine besonderen Hilfsmittel. Vielleicht fällt der Bewegungsmelder auf, der zusätzlich installiert ist pro Raum, aber das ist auch alles. Es wird keine Kameras, keine Mikrofone, keine Überwachung geben. Wir sammeln dort Daten, schreiben sie in einer sicheren Umgebung, nämlich der Wohnung weg. Sie gehen nicht ins Netz, wir haben keine Verbindung und es gibt auch keine schwer zu bedienenden Oberflächen oder Dinge, die man programmieren muss. Die Wohnung assistiert im Alltag, aber auch eben halt entwickelt sich weiter zu einem Gesundheitsstandort, wie eine Klinik, wie eine Praxis. Das heißt, man kann auch im heimischen Umfeld regenerieren, vielleicht nach einer OP. Eine Überwachung ist dort möglich. Lebensgewohnheiten, die sich verändern, kognitiven Einschränkungen, die im Alter kommen, beginnende Depressionen, das sind so die Dinge, wo eine Wohnung helfen kann, wo eine Wohnung alarmieren kann, wo eine Wohnung in allen Lebenslagen eben halt Hilfestellung gibt.
Wie sieht sowas konkret aus? Also zum Beispiel die Kamera oder der Sensor erkennt, jetzt hat die Person mehrere Tage das Bett zum Beispiel nicht verlassen. Und jetzt könnte mal ein Pflegedienst kommen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau, also wir können den Pflegedienst oder Pflegedienste mit involvieren, das ist sehr wichtig, aber auch Nachbarn, Angehörige, ganz wichtig, die solche Informationen skalierbar brauchen. Das muss ja nicht immer gleich der Rettungsdienst sein, der dort ausrücken muss, sondern es ist eigentlich das Mitgehen mit dem Alltag des Bewohners, wenn er das zulässt. Er ist ja souverän, er ist über die Daten sein Herr. Das wird sich auch nicht ändern. Die Daten verlassen nur die Wohnung, wenn das auch gewünscht wird. Aber es erreicht dann auch sicherlich den Kreis, der dort helfen kann. Wie gesagt, Nachbarn, Angehörige, Pflegedienste.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere, der diesen Beitrag gehört hat, würde selbst gern in so eine Wohnung ziehen oder hat vielleicht einen Angehörigen, der da gut reinpassen würde. Ist es denn heute schon möglich, so eine Wohnung bei Ihnen zu beziehen oder sind es tatsächlich erstmal nur Forschungswohnungen?
Es sind jetzt erstmal Forschungswohnungen. Die Bewohner sind aus dem studentischen Umfeld geworden, die auch natürlich über die Institute in dieses Thema involviert sind. Wir haben 7 Stück bereits, 6 davon sind schon so ausgestattet, dass sie das Hausautomationssystem der Zukunft, das kommt aus dem Automobilbau, auch hier selbst entwickelt an der TU schon haben. Und wir werden auch unsere Neubauwohnungen, wir haben ja jetzt fast 500 vor der Brust, so vorrüsten, dass wir dort gleich einsteigen können, dass wir Wohnungen, die gerade für Einpersonenhaushalte ausgelegt sind, dort mit Angeboten versehen können, die es in der Entwicklungsphase sich zeigen werden. Und die Studenten können jetzt schon wohnen oder wohnen ja auch schon dort, sind in den Arbeiten mit involviert. Ich gehe davon aus, dass wir in 2 Jahren aber auch diese Wohnung am Markt anbieten können mit den Möglichkeiten oder den Fähigkeiten, die wir bis dahin entwickelt haben.
Vielen Dank, Herr Voss. Wir machen noch eine kurze Unterbrechung, hören ein wenig Musik und sind dann gleich wieder da mit dem Thema Digitalisierung in Niedersachsen, hier bei Unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Tja, und da sind wir wieder zurück mit unserer analogen Runde zum Thema Digitalisierung hier bei Unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen. Wir haben jetzt schon die Wohnung 2.0 besucht, wo vieles automatisch funktioniert und das Leben erleichtern soll. Aber man glaubt gar nicht, wo die Digitalisierung noch überall Einzug gehalten hat. Zum Beispiel in einem Museum. Genauer, im Eulenspiegel Museum in Schöppenstedt. Ja, mitten auf dem Plattenland am Elmrand. Ist digital total normal. Guten Tag. Frau Papendorf, die Museumsleitung ist schon da. Charlotte Papendorf. Ja. Hallo, Frau Papendorf. Ich war schon mal hier im Eulenspiegel Museum. Ich wohne ja ganz in der Nähe in Kneidling im Geburtsort von Till Eulenspiegel. Auf den ersten Blick sieht man schon, es hat sich einiges verändert im Museum. Sie haben umgebaut. Das sind bauliche Maßnahmen, aber Sie haben auch auf Digitalisierung gesetzt, ne?
Ja, das ist richtig. Wir haben also umgestaltet und unsere neue Dauerausstellung sieht einfach komplett anders aus, aber sie fühlt sich auch, glaube ich, für uns und auch für die Besucher ganz anders an, weil es zusätzlich zu den herkömmlichen Texten, die man vielleicht in einem Museum erwartet, also Texttafeln gibt es natürlich durchaus auch, aber es gibt eben zusätzliche Informationen, auch zum Beispiel auf einem Tablet, was man sich mitnehmen kann auf die Runde. Wir haben also auch andere Informationen eben in digitalen Medien abrufbar und insofern ist das etwas, was wir vorher noch nicht hatten und das ist natürlich für die Besucher jetzt auch ganz neu.
Was ganz Neues und spannend. Man sieht hier hinten so einen Schrank, da stehen jede Menge von diesen Tablet-Computern drin. Holen wir mal einen raus. So, schickes Ding.
Genau. Den muss man also erstmal starten. Das haben wir jetzt schon gemacht. Und wir können die Sprache auswählen. Ja. Da bieten wir Verschiedenes an.
Plattdeutsch nehme ich.
Ja, da müssen Sie bitte zu unserer Veranstaltung kommen am nächsten Freitag. Also wir haben Verschiedenes im Angebot, Englisch, Deutsch, ganz normal, leichte Sprache. Und wir werden es auch, weil das Thema Inklusion im Museum sehr wichtig ist, wir werden auch eine Audiodeskription für blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen haben und auch für Menschen, die nicht hören können, auch etwas mit Gebärdensprachvideos noch anbieten.
Aber toll, alles über
alles dann über diese Tablets, genau.
Frau Pavlov, lassen Sie uns das mal machen.
Ja, genau, wir gehen einfach hoch.
Wir gehen mal hoch. Jetzt sind wir in der Ausstellung. Schöner Raum. Man hört es auch sehr groß. Es hallt ein wenig. Alles schön rot, bunte Farben. Und hier wäre jetzt so ein Kasten. Da ist eine Möglichkeit, mein Tablet dran zu halten. Das mache ich einfach mal. Zack. Und da taucht jetzt auch ein kurzweilig Lesen von Dill Uhlenspiegel, geboren aus dem Land zu Brunswick. Ein Buch mit 96 Geschichten. Also die Eulenspiegel-Geschichten.
In diesem ersten Raum haben wir unser besonders altes Buch, also das älteste Buch des Museums, das im Jahr 1555 gedruckt worden ist. Wir können uns Informationen oder der Besucher kann sich Informationen zu dem Buch dann eben über dieses Tablet abrufen, so wie Sie das jetzt eben eingestellt haben.
Und der ganz praktische Nutzen ist, ich habe das ganz oft im Museum erlebt, da stehen dann 20 Leute vor einem Exponat, man kommt gar nicht ran, man sieht es gar nicht so richtig, hier gehe ich einmal dran, halte das hin, kann mich ein bisschen zurückziehen und das für mich hier lesen oder hören halt auch, ne?
Genau, man kann sich alle Texte auch vorlesen lassen und wie Sie eben schon sagten, man muss nicht in so einer Traube vor einer Texttafel stehen, sondern man kann sich die Informationen eben auch in seinem Lieblingsplatz im Museum irgendwie dann ja ansehen.
So, jetzt sind wir hier an einer Stelle, da lese ich der braune Eulenspiegel. Geht es darum, wie die Figur Till Eulenspiegel auch in der Nazi-Zeit benutzt wurde, kann man da lesen. Und ich kann jetzt aber auch hier, Sie haben Experteninterviews geführt, um das Ganze mal einschätzen zu lassen auch. Und ich könnte jetzt praktisch wieder hier so eine Hörmuschel nehmen, digital, die abnehmen und dann die Expertenmeinung dazu hören. Wollen wir das mal probieren?
Also ich nehme das mal. Genau. Das ist der alte Konflikt, der hier auch aufbricht unter den Nationalsozialisten. Und vielleicht könnte man in dem Zusammenhang möglicherweise sogar den Eulenspiegel einbringen als die Bezugsfigur für diese Region, für dieses Land, als Identitätsstifter.
Also ich höre jetzt hier Historiker, die mir das Ganze nochmal erklären. Also ich bin nicht auf die Texttafel angewiesen, sondern die erklären nochmal so ein paar Zusammenhänge drumherum, dieser Mehrwert, von dem Sie sprachen.
Genau, diese Texte, die man jetzt hier hört, hat man auch nicht auf einer Texttafel. Das sind Interviews, die geführt worden sind, unter anderem mit Professor Biegel aus Braunschweig und mit drei anderen Experten eben. Auch hier ist der Mehrwert eben, den wir durch diese Medien haben, enorm groß, glaube ich.
Und dann haben wir vorhin ja schon gehört, Inklusionsmuseum. Das heißt, Sie sind einen ganz neuen Weg gegangen. Sie haben diese Hörtafeln und diese Texte auch in leichte Sprache übersetzen lassen. Was ist das denn?
Ja, leichte Sprache, das ist uns ganz wichtig auch gewesen, dass wir eben auch den Zugang zu den Inhalten oder zu vielen Inhalten auch bieten wollen, über diese leichte Sprache auch Personen, Reisen, die vielleicht einfach nicht mit kompliziertem Text, deutschem Text unbedingt zu tun haben möchten. Es können zum Beispiel geflüchtete Personen sein, die vielleicht einen Grundwortschatz schon gebildet haben und mit einfacher Sprache gut zurechtkommen inzwischen. Und es gibt auch, wir hatten auch früher schon Gruppen von vielleicht beeinträchtigten Personen und das ist einfach schön, wenn man jetzt einfach einzelne Besucher da sind, wenn die sich auch selber einfach Informationen auf ihre Art und Weise abholen können, die sie selber verarbeiten können und die auch vielleicht sie anregen.
So, jetzt haben wir leichte Sprache einmal ausgewählt auf meinem Tablet, gehen jetzt wieder an so eine Tafel. So, ich halte jetzt mal das Tablet da dran, leichte Sprache ist ausgewählt.
Bis heute wird Eulenspiegel gemalt und gezeichnet. Wir wissen alle nicht, wie Eulenspiegel ausgesehen.
Wir sind einmal durch die Ausstellung. Es war ganz toll. Es war ein ganz anderes Museumserlebnis mit dem mobilen Kurator hier, mit dem Touchpad. Also hat wirklich großen Spaß gemacht. Schön. Und ich glaube, wenn Eulenspiegel heute leben würde, er hätte ein Smartphone.
Ja, was er allerdings damit machen würde, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Das ist die Frage, hätte man Eulenspiegel gerne in seiner WhatsApp-Gruppe. Und damit vielen Dank, Frau Papendorf. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Tschüss.
Ja, wunderbar. Das freut uns. Wiedersehen.
Ja, keine Eulenspiegelei, sondern Realität. Ein digitales Museum in Schöppenstedt, das Eulenspiegel-Museum. Und Frau Klieche, die heute Abend bei uns ist, die hat da mitgewirkt bei den Multimedia-Einheiten. Frau Klieche, das klingt jetzt erstmal alles ganz toll und sehr schön. Wie wird das denn angenommen von den Leuten, vielleicht auch gerade von älteren Menschen?
Es ist tatsächlich noch ganz unterschiedlich, aber es ist auch generationsunabhängig. Also es gibt ältere Menschen, die auf diesen digitalen Kurator, auf dieses Tablet schon abfahren und sagen, hey, klar, das nehme ich mal mit, das probiere ich aus. Und begeistert zurückkommen und sagen, ist ja irre, was mir das noch bietet, zusätzlich zu dem, was ich eben in den Exponaten noch sehen kann und lesen kann.
Machen das schon viele Museen? Ich meine, es ist natürlich wirklich super. Das ist so ein altes Eulenspiegelbuch, könnte ich eigentlich nicht anfassen. Und jetzt kann ich aber trotzdem digital darin blättern, vor, zurück. Das hat ja schon auch einen Mehrwert, ne?
Auf jeden Fall. Es hat einen Mehrwert für Besucher und für die Museen, also auf beiden Seiten. Es ist immer noch eine finanzielle Frage, weil es natürlich eine komplett Neuausstattung mit solchen Geräten bedeutet, was nicht unerheblich ist. Meistens wird dafür noch eine Zusatzförderung beantragt, so zur Zeit. Oder man plant sehr langfristig einen Umbau und plant das ein. Aber es hat eben, klar muss man am Zahn der Zeit bleiben, es hat aber auch fürs Museum selbst Vorteile, dass man Inhalte schneller ändern kann, nicht sofort so einen Text an der Wand neu kleben muss, wenn sich irgendwas getan hat oder neu komplett umbauen muss, sondern man kann eben solche Inhalte auch mal über Nacht einfach verändern.
Geht mal schnell. Das ist natürlich ein gutes Stichwort, der Kostenfaktor. Würde ich die beiden Herren gerne nochmal fragen. Herr Florisiak, Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Ist es in oder auf vielen Themengebieten vielleicht auch noch ein bisschen teuer momentan? Wäre es sonst noch schneller? Also wenn wir sowas hören, Museum auszustatten, kostet schon ein bisschen was. Ich kann mir vorstellen, wenn wir gleich noch von Herrn Voss so eine Wohnung auszustatten, ist vielleicht auch nicht ganz billig. Ist es momentan alles noch ein bisschen zu kostspielig?
Teuer würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde den Spieß eher umdrehen und sagen, es sind unglaublich viele Chancen in diesem Thema. Ich kann mich, wenn ich mich digitalisiere, wenn ich gucke, welche Prozesse, übrigens auch im Unternehmen, im Museum, in der Industrie, als Wohnungsbaugesellschaft, kann ich gucken, welchen Service kann ich eigentlich anbieten? Welche Prozesse in meinem Unternehmen kann ich digitalisieren, um auch Geld natürlich einzusparen? Das ist ja auch klar. Wenn ich Prozesse schlanker machen kann, wenn ich Informationen digital zur Verfügung stellen kann, spare ich am Ende des Tages auch sehr viel Geld ein. Wir haben mit einem Arzt aus Wolfsburg gesprochen, der seine komplette Praxis digitalisiert hat. Da finden Sie kein Papier mehr. Der berichtet genau den umgekehrten Effekt. Er spart wahnsinnig viel Geld ein durch diesen Prozess. Und der eigentliche Zusatznutzen ist ja wirklich, ich kann permanent mit meinen Kundinnen und Kunden in Kontakt treten. Ich bin permanent im Dialog. Ich kann Kundenwünsche permanent aufnehmen. Ich kann individualisieren. Und das ist ja etwas, was wir auch am Markt feststellen, immer mehr.
Ja, Herr Voss, ich kann mir vorstellen, in so einer Wohnung, da ist einiges an Technik verbaut. Wie sieht es da mit dem Kostenfaktor aus? Also ist es momentan noch so, dass Sie nicht mal sagen können, okay, wir stotten ab morgen die neuen 500 Wohnungen alle so aus wie die Testwohnung, von der wir schon gehört haben? Also ist es noch ein bisschen teuer?
Momentan ja, wir sind natürlich in der Entwicklung ganz vorne. Entwicklungsziel ist, dass diese kleinen Rechner, die wir verbaut haben in der Bochumer Straße, bei 6 Wohnungen waren das 680 Rechner, die wir dort eingebaut haben, vielleicht mal auch 1 Euro oder 2 kosten, die als Platine dann hinter der Steckdose, hinter jedem Schalter sitzen. Und dann ist es auch machbar. Machbar nicht nur bei Einfamilienhäusern oder im teuren Wohnen. Wir haben ja im Fokus das bezahlbare Wohnen. Wir müssen gleich von vorne reinschauen, dass wir günstige Produktionskosten haben. Der Rechner ist immer gleich, der dort entwickelt wurde. Die Platine ist standardisiert, für große Stückzahlen geeignet. Der Massenmarkt ist da im Fokus und nicht irgendwo eine, ja, ich sag mal, so eine individuelle Lifestyle-Produktserie, die da entstehen soll, sondern das soll ja nun auch überall verbaut werden können. Das soll mal Standard werden, ganz klar. Und auf dem Weg, wenn man sich da gemacht hat, dann muss man diese Ziele auch sich stecken. Und wir sind auf einem guten Weg, das auch zu erreichen.
Ich glaube, Kosten ist auch ein gutes Stichwort, Frau Kliche, beim Thema Schule und Digitalisierung. Sie waren ja früher angestellt beim Landkreis Wolfenbüttel als Medienpädagogin und haben unter anderem geguckt, wie kann ich Schulen besser digital ausstatten. Also ich kenne Freunde meines Sohnes, der zur Grundschule geht, da läuft schon vieles digital. Die haben alle so ein kleines Tablet dabei. Da, wo er zur Schule geht, da ist noch schöne Tafel mit Tafeldienst angesagt. Wie weit sind wir da in Niedersachsen? Also kommt das immer mehr oder ist das wirklich noch in den Kinderschuhen?
Es kommt, kann man sagen. Es gibt die Ziellinie 2020 vom Kultusministerium, die eben einen ganz konkreten Plan vorhat, die Schulen zu digitalisieren, die Medieninhalte in alle in alle Lehrpläne einzupflanzen, Breitbandausbau, da geht es nämlich schon los, WLAN zu schaffen an den Schulen, die Lehrkräfte zu qualifizieren. Also es ist ein großes Vorhaben und im Moment ist es man kann es schon Pilotphase nennen, wo ausgewählte Schulen das testen. Also wir haben Schulen in Niedersachsen, die auch eine 1:1 Ausstattung haben, also sogenannte Tablet-Klassen, wie Sie es auch gerade meinten, wo wirklich jeder Schüler ein Gerät hat und das auch von der Schule gestellt wurde. Das Ziel ist im Moment...
Also kann man sich das vorstellen? Die Schüler sitzen an ihrem Pult wie früher, nur mit einem Tablet vor sich und der Lehrer vorne hat auch so ein großes Ding und kann dann direkt zugreifen auf die Tablets vor sich? Oder wie läuft sowas?
Das ist unterschiedlich, aber eine Variante ist eben, dass wirklich jeder Schüler ein Tablet hat, was er im besten Fall auch mit nach Hause nehmen kann, was immer noch so eine Versicherungsfrage ist. Es ist auch noch nicht, also gibt es viele Fragen noch, die eben gerade in dieser Phase geklärt werden. Und vorne habe ich einen Beamer, womit sich zum Beispiel jeder Schüler auch auf die Tafel schalten kann. Was natürlich ganz spannend ist, weil man dadurch differenzierter lehren kann. Es ist ein anderes Gefühl für den Lehrer, der kann sich ein bisschen von der Tafel lösen, kann freier agieren in der Klasse. Die Schüler können nonformal lernen, das bedeutet individualer, ihrem Lernfortschritt folgend und nicht immer der Klasse angepasst. Und das hat natürlich auch Vorteile.
Und man hat nicht die Nervosität, an die Tafel zu müssen.
Ja, manche Schüler macht das vielleicht ein bisschen ruhiger, ja. Aber zeigen müssen sie ja trotzdem, was sie dann erschaffen haben.
Wie ist das im europäischen Ausland, wenn Sie mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken? Sind die da schon weiter als wir beim Thema Digitalisierung in der Schule? Wir haben es ja von Herrn Florisiak gehört, das Ausland im Medizinsektor hat uns leider weit überholt. Wie sieht es beim Thema Schule aus?
Da schließt sich das tatsächlich an. Also man kann sagen, vielleicht haben wir da ein bisschen geschlafen. Es gibt erst seit Anfang dieses Jahres die Bildungsoffensive Digitalisierung vom Bund, von Johanna Wanker, ein Milliardenpaket, was da gerade geschnürt wird, was eben jetzt erst dann auf die Länder verteilt wird, wo man noch nicht weiß, wie. Da ist man im Ausland natürlich schon weiter. Und gerade der Klassiker, die skandinavischen Länder, haben da schon ganz andere Konzepte und haben standardmäßig das, was wir uns eben wünschen, Geräte in den Schulen, die sie benutzen.
Das hört man immer wieder, Skandinavien liegt vorne. Beim Thema E-Health, Herr Florisiak, ganz weit vorne. Jetzt da auch wieder, warum eigentlich? Was machen die denn anders als wir? Ist da eine andere Bereitschaft da in der Bevölkerung oder woran liegt das?
Nochmal ein Satz zu den Kosten, weil das nämlich unmittelbar miteinander zusammenhängt. Im wirtschaftlichen Bereich sind Unternehmen natürlich angehalten, möglichst schnell voranzugehen. Die Nibelungenwohnungsbaugenossenschaft macht das, geht voran, investiert dort auch und will Vorreiter sein und wird das auch schaffen. Im medizinischen Bereich, wenn wir uns insbesondere Krankenhäuser angucken, sieht die Situation natürlich etwas anders aus. Auch da haben wir Vorreiter, Klinikum Braunschweig ist da sehr weit vorne, die MHH in Hannover, die UMG in Göttingen, auch das Klinikum Wolfsburg und andere. Gleichwohl haben sie natürlich da immer das Finanzierungsproblem. Wenn ein Krankenhausdirektor kommunal finanziert meinetwegen immer wieder entscheiden muss, investiert er in das Bettenhaus, was dringend sanierungsbedürftig ist, oder investiert er in neue Medizintechnik, um sozusagen den medizinischen Fortschritt auch den Patientinnen und Patienten zugutekommen zu lassen. Und dann jetzt als dritte Frage inzwischen dazu kommt, digitalisiert er sein Haus, dann wird erstmal natürlich das Bettenhaus bzw. die Medizintechnik dran sein. Dann wird ein neues CT angeschafft, ein MRT etc. und weniger in die Digitalisierung investiert. Und jetzt zum europäischen Ausland. Es gibt inzwischen eine Vergleichsstudie, die den Digitalisierungsstand im Gesundheitswesen mit anderen Ländern vergleicht. Und da sind wir als Deutschland, wie wir schon sagten, meilenweit abgeschlagen. Und warum ist das so? Das ist ja die spannende Frage. In all den Ländern, die jetzt untersucht wurden, gab es einen politischen Willen. Einen politischen Willen seitens der Regierung. Das ist ein Bundesthema, nicht so sehr das Land. Mit dem Land arbeiten wir extrem gut zusammen, mit dem Wirtschaftsministerium, engen Draht. Dort wurde auch längst erkannt, dass es alles wichtig ist. Es ist aber ein Bundesthema. Im Bundesthema muss der politische Wille her. Dort müssen eben Regelungen geschaffen werden, dort müssen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Und da muss am Ende, mir wurde mal gesagt, Interesse zeigt sich am Ende auch in Geld. Also dort muss auch Geld zur Verfügung gestellt werden. Die Akteure werden momentan alleine gelassen in vielen Bereichen. Es wurde ja eben gesagt, im Bildungsbereich ist jetzt die Offensive gekommen. Jetzt die Offensive gekommen. Das heißt, jetzt wurde Geld zur Verfügung gestellt. Das ist in anderen Ländern deutlich früher passiert. Und genauso muss das auf Bundesebene auch passieren. Die Hoffnung sind, dass die neue Bundesregierung das in den Koalitionsvertrag schreibt, dass diese Themen tatsächlich eine Priorität haben. Und die Priorität wird dann am Ende auch in Budgets deutlich.
Ja, glaubt man, den Fernsehduellen war es ja so. Da war Digitalisierung ein großes Thema. Ja, die Skandinavier hängen uns ab, aber vielleicht überholen wir sie dann von hinten mit unserem autonomen Auto. Darum soll es nämlich gleich gehen, wenn wir wieder zurück sind, hier bei unser Thema Digitalisierung in Niedersachsen. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit der Sendung Unser Thema hier auf NDR1 Niedersachsen. Heute geht es um die Digitalisierung. Wo stehen wir hier in Niedersachsen bei dem Thema? Oder besser, wo fahren wir bei dem Thema? Ja, ich durfte ein autonomes Auto fahren, also beifahren, also drin sitzen. Hören Sie selbst. Ja, und ich bin jetzt beim DLR in Braunschweig. Wir stehen in einer Halle. Wir, das sind Professor Frank Köster und ich. Hallo, Herr Köster.
Hallo, schön, Sie hier zu haben.
Ja, schön, dass Sie mich empfangen. Und hier steht auch schon sozusagen der Protagonist. Das ist, ich gucke drauf, ja, ein E-Golf von VW. Sieht ganz normal aus, nur hat jetzt hier vorne DLR draufstehen und ist auch so ein bisschen orange gekennzeichnet.
Erstmal sieht es ganz normal aus. Das, was wir an zusätzlicher Technik in ein Serienfahrzeug dann eben eingerüstet haben, sind zusätzliche Sensoren. Das sind bei uns Laserscanner und zusätzliche Radarsysteme, die wir in der Fahrzeugsilhouette verschwinden lassen, damit das Ganze eben nicht nach Luft- und Raumfahrt aussieht, sondern eigentlich wie ein Fahrzeug, was man sich tatsächlich auch als ein Produkt vorstellen kann.
Also ich fahre auf die Autobahn, lehne mich zurück, mache ein Kreuzworträtsel
und das Auto bringt mich über die A2 nach Hannover.
Genau, und wenn das Fahrzeug ein Problem hätte, weil es merkt, irgendwelche Spurmarkierungen fehlen und es findet die Fahrspur nicht, dann würde sie in angemessener Zeit wieder in den Kontrollloop zurückholen, sodass sie dann wieder verantwortlich sind. Aber da gibt es wirklich eine vernünftige Übergabe von der Technik wieder zu Ihnen. Das wäre eben so eine Ausprägung von Automatisierung, wo man von hochautomatisiertem Fahren sprechen würde.
Ist das hochautomatisierte Fahren heute schon möglich?
Da kann man davon ausgehen, dass es vielleicht so in den nächsten 2-3 Jahren der Fall ausgehend von so Stauassistenz und Stauautomation in Stausituationen, die dann erweitert wird sukzessive zum freien Fahren auf einer Autobahn. Ne?
Da sind wir auch beim Thema Testfeld, was es ja dann demnächst in Niedersachsen geben wird. Wenn jetzt der eine oder andere besorgte Hörer vielleicht zu Hause denkt, also ich fahre jetzt da auf einer Strecke und von hinten kommt der DLR-Flitzer mit seinen orangenen Streifen und überholt mich, sitzt aber gar keiner am Steuer. Wird das in Zukunft so passieren, dieses Bild? Oder?
Ja, das ist sicherlich noch ein Moment hin. Also gerade jetzt auch bei unseren Fahrzeugen ist es so, erstmal ist dort immer ein Versuchsingenieur noch mit an Bord, selbst wenn er das Fahrzeug nicht führt, sodass man jetzt vor unseren Fahrzeugen keine Angst haben muss.
Jetzt haben wir viel theoretisiert, können wir mal rein?
Gern. Steigen Sie ein, steigen Sie ruhig auf der Fahrerseite ein.
Gerne. So. Rein in den Golf. Der sieht vorne normal aus, aber wenn ich in die Mittelkonsole gucke, das sieht nicht aus wie in meinem Golf vom NDR.
Genau, in der Mitte haben Sie natürlich so ein paar Schnittstellen und Interfaces, die wir brauchen, um unsere Technik, die Versuchsingenieure brauchen, an das Fahrzeug anschließen zu können, sodass wir Kommandos an die Fahrzeugbusse geben können, um dann eben das, was Sie normalerweise mit den Pedalen machen oder mit dem Lenkrad machen würden als normaler Autofahrer, dass das dann eben die IT-Technik übernehmen kann.
Ja, jetzt sitzen wir drin. Können wir mal autonom fahren, Herr Köster?
Das können wir gerne machen. Was Sie dazu tun müssen, ist, Sie müssen einfach kurz auf das Gaspedal tippen.
Okay, also Hände weg vom Lenkrad. Ich tippe mal drauf und ja, wir fahren los, aber ich lenke, ist ein bisschen komisch, da vorne ist ja auch ein Hindernis. Also jetzt kommt da vorne das Tor von der Halle. Soll ich bremsen oder macht das Auto das selbst?
Das Fahrzeug würde auch alleine anhalten. Sie können aber jetzt auch die Bremse treten und die Automation übersteuern.
Ich will das volle Risiko, Herr Köster. Und tatsächlich, es funktioniert. Warum? Wer hat jetzt gebremst? Der Computer.
Der Computer hat gebremst. Also Sie haben eben, ich hatte ja vorhin auch die Sensorik erläutert, die wir vorne im Fahrzeug zusätzlich verbaut haben. Die Informationen, die dann über das Umfeld wahrgenommen werden von dem Fahrzeug und das Tor ist offensichtlich, dass es wahrgenommen wird, die wird dann in der Fahrzeugautomation zu einem Gesamtumgebungsbild zusammengesetzt. Dort merkt dann das Fahrzeug, da geht es für mich nicht weiter und dementsprechend leitet es dann ein Bremsmanöver an und hält uns dann an.
Herr Köster, mal Butter bei die Fische. Wann könnten auf Niedersachsens Straßen autonom fahrende Autos unterwegs sein? Gibt es da so einen Zeitplan oder sagen Sie, das ist jetzt noch völlig offen oder sagen Sie doch, ab dann ist das tatsächlich vielleicht realistisch?
Also das ist dann eben auch wieder eine Frage des Begriffs, wenn Sie autonom...
Ich meine das hochautomatisierte Fahren.
Wenn Sie das hochautomatisierte Fahren ansprechen, dann würde ich sagen, haben Sie es in Teilen ja jetzt schon in Prototypen, dass die fahren. Also wir fahren auch mit unseren Versuchsfahrzeugen in der Stadt Braunschweig beispielsweise.
Ich weiß, Wissenschaftler machen das nicht so gerne, aber wenn wir jetzt einen Zeitrahmen benennen müssten, wo sowas vielleicht auch in Serie möglich ist, reden wir da eher von 5, von 10 oder von 20 Jahren?
Also wenn Sie das Thema hochautomatisiertes Fahren, nehmen wir mal auf der Autobahn nehmen, das ist deutlich überschaubarer, realisierbar als in der Stadt, dann reden wir sicher über Zeiträume zwischen 2 und 3 Jahren, wo Sie die ersten Produkte haben, die dann auch größere Umfänge an Fahrten auf der Autobahn automatisiert oder hochautomatisiert für Sie dann eben darstellen. Das Thema in der Stadt, da muss man schauen, redet man über spezielle ÖPNV-Fahrzeuge, so kleinere People-Mover in niedriger Geschwindigkeit. Die wird man vielleicht auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren erleben. Vollumfängliches, hochautomatisiertes Fahren in der Stadt, ja, wird sicherlich auch an die 10 Jahre rangehen, bis man da irgendwas dann sehen wird.
Aber das sind ja schon knackige Zeiträume, also da wird bald was passieren. Wie ist das für Sie das erste Mal auf der Autobahn gewesen, im Auto zu sitzen, wo keiner am Lenkrad sitzt?
Es ist im ersten Moment immer erstmal ein komisches Gefühl. Allerdings ist man nach ganz kurzer Zeit der festen Überzeugung, das dürfte nicht anders sein.
Okay, man hat Zeit für andere Sachen. Herr Köster, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Und ja, Auto steht, ich steige einfach mal wieder aus, da wird er ja nichts dagegen haben, der Computer.
Nee, bitteschön.
Danke. Ja, und da bin ich wieder. Das Auto hat mich sozusagen sicher wieder ausgespuckt. Autonomes Fahren. Die Wohnung, die mitdenkt. Das Museum, das mich persönlich anspricht. Da werden jedes Mal eine Menge Daten erhoben. Auch eine Menge Daten von mir persönlich. Also kommen wir mal zu einem heiklen Thema beim Thema Digitalisierung, nämlich dem Datenschutz. Thorsten Voss von der Nibelung Wohnbau GmbH. Ich könnte mir vorstellen, gerade in so einer Wohnung, die mich auch ständig beobachtet, auch beobachten soll, um vielleicht Pflegekräfte dann mal ranzuholen oder Angehörige, wenn ich jetzt 3 Tage das Wasser nicht habe laufen lassen oder sowas, die erhebt auch eine Menge Daten von mir. Wie schützen Sie die Bewohner da vor Datenmissbrauch?
Wenn man ein System hat, wie wir hier im Braunschweig, was das alles schon kann, dann gibt es natürlich auch Unmengen von Daten, die man auswerten könnte, natürlich. Aber da sind wir natürlich auch gefordert, die Wohnungswirtschaft ist ja eine Wirtschaft, die eigentlich ihre Bewohner schützt vor Regen, vor Kälte und natürlich auch vor Datenmissbrauch. Das wird auch kommen.
Das ist ja mein Satz. Ja, Thema Datenmissbrauch, Herr Florisiak, ist das so ein bisschen so eine falsche Scheu, die wir gerade in Deutschland an den Tag legen? Also wir haben es ja schon mal angesprochen, bei Facebook poste ich den Kinderbrei, der gerade gegessen wurde und zeige meine neue Hose, die ich gerade gekauft habe. Aber auf gar keinen Fall darf mein Arzt Daten über mich haben. Dabei könnte es ja so hilfreich sein, oder?
Es ist hilfreich, gar keine Frage. Sie haben ja vorhin schon eine Umfrage genannt in der Bevölkerung, wie die Zustimmung zur Nutzung von Daten ist. Und solche Umfragen gibt es auch im medizinischen Bereich und erstaunlicherweise, vielleicht auch nicht, weil es erklärbar ist, gibt es die höchsten Zustimmungsraten. Jawohl, meine Daten können nutzbar sein für meine medizinische Behandlung, Diagnose etc. Im Über-60-Bereich, also bei denjenigen Menschen, die über 60 sind, also auch stärker von Krankheiten betroffen, gibt es die höchsten Zustimmungsraten zur Nutzung von Daten. Das ist natürlich ein Phänomen. Im jungen Bereich, wir haben das eben schon mal angesprochen, sind die Zustimmungsraten noch eher zurückhaltend, weil die Betroffenheit möglicherweise gar nicht da ist. Das heißt, wenn ich den Nutzen erkenne von der Datennutzung, dann bin ich in der Regel auch bereit, Daten freizugeben. Freizugeben heißt aber in dem Zusammenhang nicht, dass die ganze Welt sie sehen kann, sondern diejenigen, die sie brauchen. Das heißt, wir reden einerseits über Datenschutz, wir reden aber auch über Datensicherheit. Kann ich wirklich steuern, wer meine Daten bekommt? Da gibt es ganz wichtige Sicherheitsarchitekturen. Übrigens, die größten Sicherheitsanbieter in diesem Data-Security-Bereich kommen aus Israel, nicht mal aus Deutschland. Haben eine große Tradition in diesem Bereich. Also das betrifft auch das Online-Banking etc., wo die wirklich führend sind. Am Ende ist auch die Frage, wer entscheidet eigentlich, wer die Daten bekommt? Entscheidet das der Arzt? Oder entscheide ich das als Patientin, als Patient? Und das ist die, finde ich, dann die zentrale Frage. Ich entscheide, es sind meine Daten und ich entscheide, wem ich sie zur Verfügung stelle und wem auch nicht. Und das ist auch der Ansatz, den wir in der Metropolregion verfolgen.
Wir kommen langsam zum Ende der Sendung und ich würde die Runde gerne nochmal bitten, so einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen, Frau Klieche. Wenn wir so einen Zeitraum nehmen, Sie haben gesagt, 2020 gibt es da was Neues in Sachen Digitalisierung in der Schule, aber nehmen wir mal 5 Jahre. Wo stehen wir zum Beispiel in 5 Jahren, was glauben Sie, beim Thema Digitalisierung in der Schule? Sitzt dann jeder ABC-Schütze schon mit einem kleinen Pad-Computer an seinem Tisch und schiebt kleine Buchstaben hin und her oder wie wird das sein?
Ich fände es wünschenswert, dass es die Möglichkeit auf jeden Fall gibt. Es muss, also ich möchte trotzdem noch das analoge Papier erhalten, gerne zusätzlich, aber ich wünsche mir und hoffe, dass das in diese Richtung weiter sich entwickelt, na klar. Und dass vor allem alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Zugang eben zu solchen Lehr- und Lernmethoden und eben nicht hinten sind, weil sie die Möglichkeit gar nicht haben. Das ist eben das, was ich so sehe.
Ich kann mir vorstellen, Schüler finden es per se schon mal cool, so ein Ding zu haben. Bremsen da eher die Eltern vielleicht, die Entwicklung auch?
Auch. Und natürlich gibt es auch Berührungsängste bei Lehrern. Weil wenn sie merken, dass die Schülerinnen selber mit den Geräten vermeintlich besser umgehen können, was gar nicht unbedingt der Fall ist, dann nutzen sie die auch nicht so. Obwohl ich da den Tipp geben würde, damit einfach selbstbewusst umzugehen, zu sagen, so, lieber Martin, dann mach du doch mal den Beamer an, weil ich weiß, du kannst es besser. Und damit habe ich ja auch schon wieder irgendwie was gespielt als eine Lehrperson, was ja auch meine Aufgabe ist. Ich muss die Technik nicht zu 100% beherrschen. Ich muss nur wissen, wie ich sie einsetze. Und darum geht es, glaube ich. Genau.
Jetzt kommt Martin aus der Schule, Herr Voss. und geht in seine digitale Wohnung in 5 Jahren oder nicht?
Ja, das will ich doch stark hoffen. Also wir wollen versuchen, dass das auch klappt. Ich hoffe, dass dann auch die Wohnung sich weiterentwickelt hat zum diagnostischen, therapeutischen Raum. Ein wichtiges Bindeglied dann auch wird zwischen den so Gesundheitsangeboten, die man hat, dass das Alltag geworden ist, aber dass auch die Diskussion in der Gesellschaft, was das eigentlich alles heißt, was das mit sich bringt, angefangen hat, im vollen Gange ist und wir das in die Entwicklung, in die Weiterentwicklung dieser Systeme mit aufnehmen können. Das wäre toll.
So, und dann muss Martin zum Arzt, Herr Florisiak. Steigt er dann schon in ein Auto, wo Papa gar nicht mehr fährt, sondern das autonom fährt in 5 Jahren? Und was passiert dann beim Arzt?
Also in 5 Jahren bin ich tatsächlich noch zurückhaltend. Da schließe ich mich den Expertinnen und Experten beim DLR an. In 10 Jahren, glaube ich, sieht die Welt dann anders aus. Und da wird er automatisiert fahren, weil... Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch zu einem wichtigen Punkt, der die Gesellschaft betrifft. Wenn er zu dem Teil der Gesellschaft gehört, die affin ist, die das auch mitbekommt, schon von frühesten Kindheitsbeinen an, die digitalisiert aufwächst, die mit dem Smartphone zu Hause, mit allen möglichen, ich sag mal jetzt nochmal Alexa etc., diesen Möglichkeiten aufwächst, dann wird er da affin sein. Wenn er in einem anderen Umfeld aufwächst, was dann eher zurückhaltend ist, was vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, das gehört nämlich auch dazu, was bildungsfern ist, sagt man ja häufig, ne? Dann wird er da keinen Drive zu haben. Und dass dieses Thema hat ein großes Potenzial, die Gesellschaft auch zu spalten, noch stärker zu spalten, als sie heute zum Teil ist. Und da müssen wir, glaube ich, dringend aufpassen. Also wenn Martin jetzt mein Sohn ist, dann wird er das machen. Dann wird er da einsteigen und er wird dann auch natürlich seine Patientenakte auf dem Smartphone haben oder auf dem Gerät, was es dann gibt. Stellt ja auch die Frage, was kommt nach dem Smartphone? Ist dann vielleicht die Datenbrille oder etwas Ähnliches eher das angesagte Mittel der Wahl? Vielleicht wird er auch Gründer übrigens. Das ist ja etwas, was wir dringend brauchen. Also die meisten Gründer im digitalen Bereich kommen aus Amerika, kommen aus Israel, aus Asien, weniger aus Deutschland. Gleichwohl sind wir natürlich, wenn wir uns Niedersachsen angucken, gerade mit Hannover, Braunschweig, aber eben auch Göttingen und Wolfsburg, die digitalen Vorreiter in Niedersachsen. Und da müssen wir noch deutlich mehr investieren. Wir haben sowas wie Hafen in Hannover, wo sich Menschen treffen können, Dinge gemeinsam entwickeln können. Wir haben den E-Cube in Wolfsburg. Wir haben das Gründerquartier mit FabLab etc. in Braunschweig. Wir haben den Südniedersachsen Innovationscampus, wo viele Dinge passieren. Vielleicht findet er sich da wieder. Ich würde es ihm wünschen.
Ja, dann vielen Dank an Martin. Vielen Dank an Kai Florisiak von der Metropolregion. Vielen Dank an Herrn Voss von der Nebelung Wohnbau GmbH. Und vielen Dank an Frau Klieche, dass Sie heute unsere Gäste waren bei unser Thema Digitalisierung in Niedersachsen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Klaffer.
Ja, und auch Ihnen natürlich ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unser Thema hier auf NDR1 Niedersachsen, Digitalisierung in Niedersachsen. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz analog noch einen schönen Abend.
Mein Sohn heißt übrigens Martin.
Ehrlich?